Ja, wir leben in einer Welt, die von Negativnachrichten überschüttet wird. Die letzten Monate waren von Bildern und Schlagzeilen der schrecklichen Kriege in der Ukraine und in Israel geprägt. Überall, teilweise in unmittelbarer Nähe, lesen wir von Gewaltausbrüchen, von Messerstechereien, von Konflikten. Eine Krise jagt die nächste. Corona haben wir vermutlich schon fast vergessen. Einige leiden heute noch darunter. Denken wir an Finanzkrisen. Denken wir ganz aktuell an die Hochwasserkatastrophe in den letzten Tagen in Süddeutschland und in anderen Teilen von Deutschland. Und nicht selten hört man dann in Gesprächen, wenn man mit Menschen spricht, so Aussagen wie, was ist das nur für der Wald, wo wir da leben? Was ist das nur für eine Welt? Traurigerweise gehört Schweres, Leidvolles, Negatives zur Tagesordnung. Wir fühlen uns oft ohnmächtig, wir sind ratlos, wir wissen nicht, ja, wie können wir überhaupt tun? Dieser Zustand, unser Zustand, ist nicht neu. Auch wenn das unserer Gegenwart jetzt nicht wirklich etwas hilft, aber trotzdem Krisen, Kriege und Leidvolles, das gab es zu jeder Zeit. So zum Beispiel auch im ersten Jahrhundert. In besonderer Weise erlebten Menschen, die an Jesus glaubten, und auch andere Minderheiten, da ganz, ganz schwierige Zeiten. Zu dieser Zeit war Kaiser Domitian an der Macht des großen Römischen Reiches. Ein Jesus-Nachfolger zu sein in der damaligen Zeit war ganz, ganz schwierig, war lebensbedrohlich. Denn nicht selten wollten sich die Kaiser damals auch so als eine Art Gott verehren lassen. Und viele duldeten nicht, wenn andere Menschen irgendeinen anderen Gott neben ihm noch verehrt oder anbetet. Und deshalb war diese Zeit für Jesus-Nachfolger enorm schwierig und die Versuchung war sehr, sehr groß, Jesus zu leugnen und ihm den Rücken zuzukehren. In dieser Zeit, die eben geprägt war von Krisen, von Leidvollem, von Schwierigem, hat Johannes, der Mann, der Jesus von früher her noch kannte, einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Johannes hat den Auftrag bekommen, einen Brief zu schreiben. Und zwar einen Brief an 7 damals real existierende Gemeinden in der heutigen Türkei. Johannes kannte diese Leiter dieser Kirchen noch persönlich von früher. Und ihnen sollte er jetzt einen Brief schreiben. Sein Auftrag war, die Christen dieser Kirchen zu ermutigen. Er sollte die Gemeinden dort ermutigen, und zwar indem er ihnen aufzeigte, in was für einer Welt und in was für einer Zeit sie damals lebten. Und vor allem sollte er aufzeigen, dass dieser Zustand, den sie jetzt erleben, nicht für immer so bleiben wird. Dieser Brief sollte ein Hoffnungsbrief sein, der die Jesus-Nachfolger immer wieder ermutigt, den Blick auf das große Ende zu richten. Und dieser Blick, diese Hoffnung soll sie in dieser herausfordernden Zwischenzeit stärken. Die Hoffnung soll ihnen helfen, Jesus und auch seinen Werten treu zu bleiben und eben nicht Jesus den Rücken zuzukehren, weil die Umstände so schwierig sind. Diesen Brief finden wir in der deutschen Bibelübersetzung unter dem Begriff die Offenbarung. Und schon im allerersten Satz schreibt der Autor Johannes, um was es in diesem Brief geht. Ich lese uns da den allerersten Satz vor. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Im originalgriechischen Text steht hier das Wort Apokalypse. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du Apokalypse hörst. Viele, ich auch, denke zuerst an Weltuntergang. Und vielleicht der eine oder andere von uns denkt noch zuerst an irgendeinen Film von einem Weltuntergang. Da gibt es ja einiges. Apokalypse bedeutet zuerst aber einfach mal nur Enthüllung. Eine Enthüllung. Jesus enthüllt Johannes, Gottes himmlische Perspektive auf die Geschichte, auf die große Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte und auf aktuelle Ereignisse. Und diese Enthüllung geschah für Johannes in so einer Art, wie sollen wir das benennen? Ich nenne es für heute mal eine Art Kinoerlebnis. Er bekommt etwas Spektakuläres, etwas Abgefahrenes zu sehen und zu hören. Und dann versucht er das, was er da erlebt, gesehen und gehört hat, irgendwie in Worte zu fassen, damit andere ein Stück weit nachvollziehen können, was er da gerade erlebt hat. Gar nicht so einfach. Wenn du einen coolen Film gesehen hast, zum Beispiel Avatar, da wird eine ganz neue Welt beschrieben, ganz faszinierend. Jemandem zu erklären, was du da gesehen hast, eine große Herausforderung. Und das war auch für Johannes eine große Herausforderung, da Worte zu finden für das, was er gesehen und erlebt hat. Natürlich war das nicht ein richtiges Kinoerlebnis damals bei Johannes. Das war nicht so. Aber wenn wir diese Texte lesen in dieser Offenbarung, dann erinnert uns das schon teilweise an eben solche, also Hollywood-Blockbuster, vielleicht an gewisse Fantasy-Filme, die uns in verschiedenen faszinierenden Bildern, die uns in eine fremde Welt eintauchen lassen. Und beim Lesen dieser Offenbarung, da begegnen uns ganz viele für uns oft seltsame Symbole, viele Metaphern, viele Bilder, bildhafte Beschreibungen, und zwar oft aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Und das ganz große Ziel des Schreibers, also von Johannes, ist, wie übrigens bei allen solchen prophetischen Bibeltexten, der Leser soll das, was er erlebt, also seine Gegenwart, das, was jetzt gerade passiert um ihn herum, im Blick auf das Ende der Geschichte anschauen können. Also der Leser, der die Offenbarung liest, der soll das, was sein Erleben ist aktuell, seine Gegenwart, im Blick auf das große Ende anschauen. Johannes will das große Bild aufzeigen und vor allem das große hoffnungsvolle Ende aufzeigen. Und dieser Blick soll helfen, dass hier und jetzt, das, was wir hier, dass die Leser hier erleben, um damit besser umgehen zu können, um besser damit leben zu können. Und wer dabei eine ganz zentrale und entscheidende Rolle spielt, wer der Grund für diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist, das macht Johannes im ersten Kapitel dieses Briefes unmissverständlich klar. Johannes sagt, das ist Jesus. Das ist Jesus, Gottes Sohn. Er sagt, er, der von Anfang an schon war, vom Weltgeschehen, er, der auf die Welt gekommen ist, er, der gestorben ist am Kreuz, aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und jetzt lebt, er wird auch ganz am Ende noch sein. Es gibt da diesen bekannten Vers, Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Also der Anfang des Briefes macht unmissverständlich klar, das Zentrum und der Inhalt dieses Briefes, dieser Offenbarung ist Jesus. Es geht um ihn. Es geht zuerst um ihn und nicht zuerst um gewisse Ereignisse oder Abläufe oder gewisse Berechnungen oder vielleicht auch Spekulationen, wenn man dann in diesem Buch liest. Das scheint mir eine ganz, ganz wichtige Startinformation zu sein für dieses Buch, für diese Offenbarung. Also nochmal kurz, der Brief soll Mut machen. Er will Hoffnung wecken. Er will ermutigen, an Jesus und am Glauben dran zu bleiben, auch wenn die Umstände vielleicht ganz, ganz schwierig sind. Und zwar, indem er aufzeigt, wie das Ende der Geschichte aussieht. Der Leser soll ermutigt und gestärkt werden für die aktuelle und herausfordernde Lebenssituation. Und wenn ich hier von Leser rede, der Leser dieses Briefes, dann sind das zuerst, ich habe sie erwähnt, eben diese 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Und diese Gemeinden werden in den ersten Kapiteln auch direkt angesprochen. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu wissen, wenn wir die Offenbarung lesen. Das erste Adressat, das waren und sind diese Gemeinden von damals in der damaligen Türkei. Und trotzdem ist die Botschaft dieses Briefes nicht nur für die Leser im ersten Jahrhundert wichtig. Wir können davon ausgehen, dass die Offenbarung allen Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, etwas ganz Wichtiges zu sagen hat. Das vermittelt uns auch direkt die Anrede dieses Briefes. Vers 4a im ersten Kapitel, da steht, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Ich habe es schon gesagt, die Offenbarung ist voll von Bildern und Symbolen, voll von Zahlensymbolik auch. Und in der Bibel steht die Zahl 7 für Vollständigkeit. Ich glaube, das war kein Zufall, dass Johannes hier 7 Gemeinden angeschrieben hat. Die Kernbotschaft dieses Buches, dass wir eben dank Jesus positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen dürfen, die sollen alle an allen Orten zu allen Zeiten hören. Das betrifft alle. Die Welt, auch wie wir sie heute hier bei uns erleben, ist noch nicht das Ende. Die Offenbarung kündigt uns eine Zeit an, in dem alles Leid, alles Schlimme, alle Kriege, alle Tränen ein Ende haben. Wir heute leben noch nicht in dieser Zeit. Noch ist das nicht Realität. Aber da ist etwas angebrochen, das uns Hoffnung macht. Da ist etwas angebrochen, das uns Hoffnung auf diesen Moment, auf diesen Tag macht. Und die Offenbarung will uns etwas von diesem neuen Tag, der da eben angebrochen ist, zeigen. Und darum nennen wir unsere Serie auch Morgenrot. Sie will unseren Blick ausrichten und uns ermutigen und Hoffnung machen und sagen, hey, da kommt etwas auf uns zu, wir leben auf etwas hin.
aber für immer dein Licht wird, gehört dir trotz allem, auch wenn noch trüht, jeden Morgen mein Lied.
Jesus will uns mit diesem Buch, mit dieser Offenbarung etwas sagen. Er will uns sagen, hey, liebe Leute, die Welt, wie sie damals im ersten Jahrhundert war und wie sie heute im Jahr 2024 ist, ist nicht das, was sich Gott für uns Menschen vorgestellt und gewünscht hat. Die Welt ist ganz schön kaputt. Nein, nicht schön kaputt, es ist unschön kaputt. Da ist ganz viel Chaos. Und die Menschheitsgeschichte zeigt uns, dass wir Menschen anscheinend nicht in der Lage sind, dieses Chaos in den Griff zu bekommen. Im Gegenteil, ganz aktuell wird militärisch wieder überall aufgerüstet. Und das ist nicht einfach irgendwo, wir spüren das sogar ein bisschen, bis hier bei uns in der ruhigen und friedlichen Schweiz. Vor ein paar Tagen haben Kampfjets auf den Autobahnen gelandet. Warum? Man übe, weil das wieder viel näher sei als viele Jahre, dass man so etwas brauchen könnte. Oder in Deutschland, gerade kürzlich die Schlagzeile gelesen, ist ein Waffenhersteller Sponsor geworden von einem großen Fußballclub. Das war viele Jahre undenkbar. Und jetzt sagt man plötzlich, du, das gehört halt einfach dazu, das ist okay. Die Menschheit rüstet auf mit Kriegsmaterial. Und trotzdem soll die Menschheitsgeschichte zu einem guten Ende kommen. Und weil wir es nicht schaffen, hat Gott höchstpersönlich dieses Projekt in seine Hände genommen. Er will es noch einmal neu machen. Und da springen wir jetzt für den zweiten Teil direkt in das Kapitel 5 der Offenbarung. Wir tauchen da ein in so einen Kinomoment von Johannes. Er sieht und hört da Folgendes. Zur Info, kurz vorher in Kapitel 4 bekommt Johannes einen Einblick in Gottes wundervollen Thronsaal. Und da beschreibt er das mit vielen Bildern und Symbolen. Und dann lesen wir in Kapitel 5 Folgendes. Wir lesen da zunächst mal den ersten Vers. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Wir haben hier das Bild in diesem Text von einem König, der eine versiegelte Schriftrolle in der Hand hält. Für uns heute klingt das vermutlich für einige von uns nach tollem Fantasyfilm. Für die Menschen damals war das ein sehr bekanntes Bild, nämlich aus dem Alten Testament. Wenn ein neuer König sein Amt angetreten hatte, dann hat man ihm eben eine siebenfach versiegelte Schriftrolle übergeben, in die Hand gegeben. Da stand dann zum Beispiel drin, dass er jetzt eben der neue Herrscher und König ist und über das und das Gebiet regiert und herrschen wird. Das steht dann alles da drin und was er für Rechte hat und so weiter. Das wurde alles da schriftlich festgehalten. Und diese Schriftrolle wurde dann in einer festlichen Zeremonie eben von diesem neuen König geöffnet. Das Brechen dieser Siegel war der Moment, ab dem er der amtierende neue König und Herrscher war. Ein Sprecher hat dann jeweils diese Schriftrolle genommen und dann vorgelesen, was jetzt diesem König alles zusteht. Und das war dann auch der Moment, in dem alles Volk, das diese Zeremonie miterlebt hat, auf die Knie gesunken ist und sich verbeugt hat vor diesem neuen König. Für die Menschen damals im ersten Jahrhundert war klar, ah ja, mit dieser Schriftrolle, mit diesem Thron, das Bild ist gemeint. In unserer Schriftrolle, die hier in Offenbarung 5 beschrieben wird, da ist beschrieben, wie Gott vorhat, mit seinem Königreich bei uns Menschen auf die Welt zu kommen. Wie er eben herrschen und regieren will. Und wir werden es jetzt auch in zwei Wochen sehen, wie... Heute schauen wir Kapitel 5 an, nächsten Sonntag dann Kapitel 6 und in zwei Wochen Kapitel 7. Und in 2 Wochen werden wir sehen, was dieser Zustand eigentlich ist, den sich Gott von Anfang an mit uns Menschen vorgestellt hat. Ganz kurz, es ist ein gemeinsames Leben ohne Leid. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Wir lesen die Verse 2 bis 4. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Niemand. Niemand war in der Lage, diese Schriftrolle zu öffnen. Sprich, niemand konnte erfüllen oder umsetzen, dass ein friedliches, ein gutes Miteinander möglich wird. Niemand war fähig, die bösen Herrscher der damaligen Zeit, der Zeit überhaupt, zu vertreiben, zu besiegen. Niemand kann es. Kein Mensch auf der Welt, kein Supermensch auf der Welt. Auch kein himmlisches Engelwesen oder irgendeine übernatürliche Energie kann es. Niemand schafft es, die Menschheitsgeschichte langfristig und nachhaltig so zu verändern, dass ein friedliches Miteinander ohne Leid und ohne Negativen möglich ist. Johannes sieht und hört das, es wird ihm bewusst und er beginnt dann zu weinen. Er versteht, egal wie sehr sich ein einzelner Mensch darum bemüht, egal wie sehr sich eine Menschengruppe darum bemüht, sich für das Gute einzusetzen, egal wie sehr man sich anstrengt, egal was man auch immer versucht, es wird nicht reichen, der Versuch wird scheitern. Und schauen wir doch auf die Menschheitsgeschichte. Irgendwie hofft man immer, aus der Geschichte zu lernen, aber anscheinend schaffen wir das auch nicht. Wir hoffen, dass wir das Leben unter Kontrolle kriegen, dass diejenigen, die etwas zu sagen haben, es irgendwie schaffen, dass es unter Kontrolle bleibt. Aber immer wieder wird uns bewusst, nein, nicht einmal die Mächtigsten schaffen das. Johannes beginnt zu weinen, weil er sieht, dass die Geschichte von uns Menschen eine hoffnungslose Geschichte ist. Und ja klar, es gibt vielleicht kurze Phasen, in denen ein gutes und friedliches Miteinander möglich ist. Wir sind sehr verwöhnt hier in der Schweiz. Aber nachhaltig und global, es ist zutiefst hoffnungslos. Johannes weint, als ihm das bewusst wird. Und in diese Hoffnungslosigkeit kommt jetzt eine Stimme. Vers 5-6. Einer sagte zu mir: Weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Johannes hört, wichtig, er hört hier eine Stimme, die ihm sagt, dass es jemanden gibt, der Gottes Ziel, dieses friedliche Miteinander, dieses Friedensreich zu uns auf die Erde bringen kann. Es gibt da jemanden, der das kann. Und zwar ist das der Löwe von Juda, sagt er. Und auch da wieder, für die Juden damals war völlig klar, wer damit gemeint ist. Schon im Alten Testament wurde nämlich angekündigt, dass eines Tages ein neuer König, ein neuer Herrscher kommen wird aus dem Stamm von Juda, ein Nachkomme von dem großen, bekannten König David. Und die Juden warteten seit vielen, vielen Jahren auf diesen Retter, auf diesen Messias, wie er genannt wird, der das Volk von Israel von der großen römischen Unterdrückung befreien wird. Und sie hatten da eine militärische Eroberung im Kopf, natürlich, wie denn auch sonst. Sie hofften auf einen neuen, kriegerischen, großen König, der mächtiger ist als alle anderen und diese römische Besatzung ein Ende machen wird. Genau diese Beschreibung hört Johannes. Er hört: Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda hat gesiegt, ein Löwe, ein mächtiger Krieger. Aber was hat Johannes gesehen? In Vers 6 lesen wir, und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Ich weiß es nicht, ich vermute, Johannes dürfte ziemlich verblüfft gewesen sein, dieses Bild zu sehen von dem, was er gehört hat. Da tritt kein aggressiver, kein mächtiger König auf, sondern ein geopfertes, blutiges Lamm. Derjenige, der diese Schriftrolle hier öffnen kann, ist ein Lamm, das geschlachtet worden ist, das sein Blut vergossen hat. Hier wird eindeutig Bezug zum Sterben und zum Tod von Jesus am Kreuz genommen. Aber spannend, das Lamm scheint nicht mehr tot zu sein, es steht da und ist lebendig. Jesus, der vom Tod auferstandene Jesus, er hat den Tod besiegt. Und hier lesen wir ein ganz wichtiges Detail, der Sieg ist bereits passiert. Vergangenheitsform steht hier in diesem Text. Das heißt, die Offenbarung will uns deutlich machen, dass wir es nicht mit einem sich in Zukunft noch rächenden und blutrünstigen Gott zu tun haben. Das alttestamentliche Versprechen von der Befreiung der Welt von allem Negativen, von allem Bösen geschieht nicht mit Gewalt, sondern mit Jesus Christus. Und zwar indem er sein Leben für seine Feinde gelassen hat. Die Offenbarung bezieht den Sieg von Jesus auf Karfreitag und Ostern und nicht auf irgendeinen militärischen Feldzug. Jesus hat durch seinen Tod gesiegt, ohne Waffen und ohne das Blut von anderen zu vergießen. Mit seinem eigenen Blut baut er sein neues Reich, sein Friedensreich auf dieser Welt auf. Ein deutscher Theologe, Michael Herbst, hat gesagt, Jesus, das ist der Herr, der mit den Mitteln der Liebe und der Hingabe und des Opfers regiert. Jesus ist der Herr, dessen Hingabe und Liebe und Opfer mehr Macht entfaltet als der Terror aller Mächtigen zusammen. Am Ende wird sich das Lamm durchsetzen. Die Hingabe von Jesus, die Liebe von Jesus, das Opfer von Jesus hat mehr Macht als alle Macht, als aller Terror von den Mächtigen auf dieser Welt. Die Offenbarung sagt uns, Jesus ist der Herrscher. Er ist der König, aber nicht so, wie wir Menschen es uns von Königen und Tyrannen auf dieser Welt gewohnt sind. Jesus herrscht als Diener, der sogar bereit war zu sterben und in den Tod zu gehen. Er ist König, ein liebender König. Und er hat bereits alles getan, damit wir ein gutes Ende erleben dürfen. Johannes sieht das Lamm, sieht wie das Lamm, wie Jesus die Schriftrolle in seine Hand nimmt. Und in dem Moment verbeugen sich alle Anwesenden vor diesem neuen König. Das lesen wir in Vers 9. Und sie, also die Anwesenden, sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und dann ein bisschen später, ab Vers 12, und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Alle Geschöpfe singen Jesus ein großes Loblied zu. Und ich glaube, genau das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist eine Hauptaufgabe, eine Kernaufgabe für uns, Jesus anzubeten, gemeinsam auszusprechen in Worten, in Liedern, wer Jesus ist, was er getan hat, wer er für uns und diese Welt ist. Und darum stimmen wir auch als Kirche Sonntag für Sonntag in diesen Lobpreis mit ein. Wir singen nicht einfach Lieder, weil wir ein gutes Rahmenprogramm brauchen. Nein, wir stimmen ein, weil dieses Lob passiert. Und wir sind Teil davon. Und ja, die Welt ist voll von Negativem und Schwierigem. Das wollen wir nicht ausklammern, das wollen wir nicht verschweigen. Wir wollen nicht so tun, als sei das nicht Realität, nein. Aber wir wollen immer wieder unseren Blick und unseren Fokus auf Jesus ausrichten. Denn mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat er das Böse ein und für alle Mal besiegt. Und er regiert, er ist der König, der amtierende König. Und er regiert mit Liebe. Und diese Liebe hat Macht, ganz, ganz Großes zu bewirken. Sogar in den dunkelsten Ecken der Welt. Und auch bei uns. Auch bei uns heute Morgen hier, bei dir, in deinem Leben, in deinem Umfeld. Darum lasst uns immer wieder diese Liebe von Gott, diese Liebe von Jesus suchen. Und lasst uns diese Liebe leben. Denn diese Liebe von Gott ist stärker als der größte Terror von den Mächtigsten dieser Welt. Zum Abschluss habe ich zwei Fragen mitgebracht. Wie gehst du durchs Leben? Wie schaust du auf die Zukunft von uns Menschen? Bist du hoffnungsvoll oder bist du hoffnungslos? Kennst du diese Hoffnung, die hier in diesem Buch der Offenbarung beschrieben ist? Kennst du die Perspektive, dass es für uns Menschen eine Hoffnung gibt? Eine Hoffnung auf ein gutes und friedliches Leben? Ich glaube, bei Jesus finden wir diese Hoffnung. Und die zweite Frage, wie gehst du mit all dem Negativen um, das unsere Welt tagtäglich überschüttet? Man könnte verzweifeln, man könnte daran kaputt gehen. Ich glaube, das ist nicht schwer. Oder, und das ist meine Einladung, und ich glaube, das ist die Einladung vom Buch Offenbarung, lasst uns immer wieder bewusst machen, Jesus ist Sieger. Das Entscheidende ist bereits passiert. Darum lasst uns auch mit dieser Einstellung, mit diesem Wissen leben. Das Entscheidende ist passiert. Jesus ist stärker, Jesus war stärker als der Tod, als alles Leiden. Darum lasst uns immer wieder diesen Blick auf dieses Morgenrot ausrichten. Lasst uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Welt heute noch nicht am Ende ist. Jesus hat alles getan, damit wir am Ende einen neuen Tag erleben dürfen. Wir steigen jetzt dann gleich ein in diesen Lobpreis, wo wir einfach mitmachen mit diesem weltweiten, globalen Lob, wo Jesus angebetet wird. Wir wollen ihn und seine Liebe, mit der er diese Welt verändert hat und auch heute noch verändern will, zusammen feiern. Und wir wollen uns in dieser Zeit auch bewusst machen, warum wir eben diesen Grund zur Hoffnung haben. Jesus selbst hat uns eingeladen, immer wieder das Abendmahl zu feiern und uns immer wieder daran zu erinnern, dass er sein Leben wie ein unschuldiges Lamm geopfert hat. Er hat es hingegeben, sein Leben. Und damit hat er alle Schuld, alles Leid, alles Negative dieser Welt auf sich genommen. Und damals am Kreuz hat er das Böse besiegt und dafür gesorgt, dass all das Böse, das Negative nicht die Oberhand gewinnt und uns nicht zerstören kann. Jesus hat auch dein und mein Unvermögen, auch deine und meine Schuld auf sich genommen. Und wer das glaubt und mit Jesus leben möchte und auf diese Hoffnung, mit dieser Hoffnung leben möchte, auf diesen neuen Tag hinleben möchte, der ist eingeladen. Jetzt und gleich, während wir Lieder singen, Gott anbeten, nach vorne zu kommen, ein Stück Brot zu nehmen, einen Becher Traubensaft und dann das Abendmahl zu feiern. Und damit wollen wir Jesus Danke sagen und dass er für mich persönlich, aber auch für die ganze Welt getan hat. Das Abendmahl wollen wir nicht gedankenlos oder leichtfertig nehmen. Darum sind wir eingeladen, dass jeder sich prüfe und überlege, ob er das Abendmahl feiert oder wir das Abendmahl feiert. Wer nicht möchte oder wer nicht an Jesus glaubt oder wo merkt, da wäre es nicht ehrlich, der muss an diesem Abendmahl natürlich nicht teilnehmen, dann darfst du gerne an deinem Platz bleiben und bei den Liedern mitsingen. Ich lese uns jetzt die Einsetzungsworte, die Jesus selbst gesagt hat seinen Freunden, bevor sie das Abendmahl gefeiert haben. Und dann steigen wir ein in dieses große und freudige Lob, in dieses ewige Lob. Und wir dürfen hier Teil sein in Murten. Kurz bevor Jesus verhaftet wurde und später daneben gekreuzigt wurde, also kurz vor diesem alles entscheidenden Moment, vor diesem Moment, der die Geschichte für die Menschheit für immer verändert hat, hat Jesus nämlich Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Wir lesen das aus Lukas 22, die Verse 19 bis 20. Die Freunde und Jesus waren da gerade am Essen und danach nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du nicht einfach aufs Weltgeschehen geschaut hast, auf die Geschichte der Menschen und irgendwie traurig geworden bist und resigniert hast. Du hast gesagt, du greifst ein. Du nimmst das selber in die Hand, weil die Idee von dem guten und friedlichen Miteinander, die hast du nicht losgelassen, die hast du nie losgelassen, obwohl es viele Gründe gegeben hätte. Und auch wenn wir jetzt in die Welt schauen, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, es wird uns relativ schnell bewusst, dass wir oft nicht etwas dazu beitragen, dass da ein Miteinander von Liebe und Frieden ist, sondern doch oft auch ein Gegeneinander, etwas Böses, etwas Feindliches, etwas Unversöhnliches. Und du hast dich entschieden, das zu verändern. Du hast dich entschieden, einen Weg zu gehen, wo uns ermöglicht, trotzdem am Ende dieser Zeit so ein gutes und friedliches und schönes Miteinander zu erleben. Ich danke dir und ich staune, dass du nicht als Krieger gekommen bist und einfach halt noch ein bisschen stärker gewesen bist als alle anderen, sondern du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ein Weg, der im ersten Moment ganz schwach aussieht, aber wo man merkt, dass der viel, viel stärker ist und viel, viel mehr Potenzial hat als jede Gewalt, als alles, was irgendwo reinschlägt, was kaputt macht. Deine Liebe, deine Hingabe, dein Opfer hat eine ungemein grosse, unvorstellbare Kraft. Und das grosse ganze Bild, das sehen wir heute noch nicht, auf das leben wir zu, aber das Morgenrot ist teilweise schon ersichtlich. Denn wenn du Menschenleben veränderst, denn wenn du mit deiner Liebe Menschen begegnest und dann, wenn Menschen aufeinander zugehen können, weil sie von deiner Liebe etwas erleben dürfen. Und Jesus, das wünschen wir, dass wir das dafür sehen, auch in der nächsten Zeit. In der Zeit, die noch kalt ist, die noch dunkel ist, die noch traurig ist, lass uns etwas von dem Morgenrot in unserem Leben, in unserem Umfeld erkennen. Öffne du uns die Augen für das. Wir sagen dir Danke für das, was du da hast, für mich, für uns. Danke für deine unfassbar grosse Liebe für jeden von uns. Amen.